Seid gegrüßt, Freunde des Roten Balls, Freunde der NBA und Menschen, die wie ich Bock haben auf eine neue Saison. Denn es ist jedes Mal so, wenn ich weiß, NBA geht los, bin ich hyped as fuck. Und dann geht die Saison weiter und dann merke ich, wie hart dieser Grind, dieser Hustle ist, durch eine Saison zu kommen. Und das ist ab diesem Jahr anders. Denn ich habe mir überlegt, wir müssen etwas schaffen, das dafür sorgt, dass ihr, also vor allem, dass ich durchkomme, ehrlicherweise, aber ihr alle dabei sein könnt. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe mir dafür die Legende geholt, die Koryphäe, denjenigen, der quasi das Spiel erfunden hat, zumindest ist es nach meinem Gefühl so, und der, glaube ich, wie kaum ein anderer für Expertise in diesem Land im Thema Basketball steht. Dre Vogt, schön, dass du da bist und danke, dass du Zeit und Bock auf dieses Format hast.
Moin, so alt bin ich zwar nicht, dass ich das Spiel erfunden hätte, aber ja, dir das näher bringen und den Zuhörern, das tue ich natürlich gerne. Auch wenn für mich der Grind natürlich der gleiche bleibt, denn ganz von allein bleibt man natürlich nicht up to date bei der Liga.
Ja, und ich glaube, das muss man auch natürlich sagen, und das ist hier einen total egoistischen Grund. NBA-Saison ist ein langes, hartes Stück Arbeit und du machst ja bei Got Next in deinem ganzen Podcast-Universum ja genau das, dass ich quasi, wenn ich möchte, mit dir darüber durchgehen kann, wie tief die Kaderstärke der Minnesota Timberwolves auch in der zweiten Saisonhälfte sein wird, wegen welchen College-Spielern, die sie in einer Bar noch mit aufgegrabbelt haben. Das ist natürlich aber etwas, was recht weit geht, wenn man einfach nur ein kleines bisschen verstehen möchte, wo ist die Liga, wie sieht's aus, wo geht's hin? Und wie ist das Momentum? Und genau das ist das, was ich mit dir hier schaffen möchte. Ein kleiner, kurzer Einflug, idealerweise. Die Folge wird ein bisschen länger, weil wir ein Ranking machen werden. Aber 20 Minuten, kurzes Gefühl, wie ist die Lage der Nation in dieser Woche, um dann mal zu gucken, was man über eine Saison daraus holen kann. Denn Spiele gucken ist immer ein hartes Stück Arbeit, wenn man nicht beruflich, wie du das machst. Aber glaubst du, es wird schwer für dich, so deep, wie du einsteigst, hier so ein bisschen für mich an der Oberfläche zu bleiben, um quasi dem News-Rookie zu helfen?
Ich glaube, das kriege ich schon hin. Nur, wie du auch schon gesagt hast, heute wird es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn wir hier ein Power-Ranking machen wollen für jede Conference. Und selbst wenn ich nur einen Satz zu jeder Mannschaft sage, sind wir da wahrscheinlich schon bei 15 Minuten da alleine. Aber ey, was soll ich sagen? Ich liebe Herausforderungen. Lass uns einfach anfangen.
Genau das machen wir, denn heute ist ein bisschen größere Folge, aber wir starten für euch rein. Wir versuchen ein kleines bisschen ein Gefühl für die NBA zu bekommen, denn sie geht los. Und dann natürlich die erste Frage, wie ist so die Gesamtlage? Wie geht's der Liga? Was sind die News? Was sind die heißen Dinge, die ich wissen muss jetzt kurz bevor es losgeht? Was ist passiert?
Ja, der Liga geht super. Ich denke, wir hatten noch nie so eine Talentdichte, einfach an der Spitze, so viele Superstars, weil ja, zum einen, ne, die Alten spielen länger. Wir haben LeBron James, der wird 40 dann Ende des Jahres, spielt mit seinem Sohn zusammen jetzt sogar bei den Lakers, obwohl der Sohn vielleicht nicht unbedingt NBA-Niveau hat, aber das sollen andere diskutieren. Wir haben den Steph Curry, der jetzt schon jenseits der 35 ist. Wir haben Kevin Durant, ne, der auch auf die 40 zugeht. Und die sind immer noch alle am Start, aber wir haben natürlich auch eine Menge so Jungs in ihren besten Jahren. Nikola Jokic hat jetzt drei von vier, so rum ist er MVP geworden. Der geht nirgendwo hin. Wir haben Giannis Antetokounmpo, der wirklich, glaube ich, mit ziemlich viel Wut in die Saison geht, weil das vergangenes Jahr überhaupt nicht lief. Wir haben Joel Embiid, die haben in Philadelphia ein komplett neues Team zusammengestellt, damit der jetzt endlich mal Meister wird. Und wir haben die Youngster, Victor Wembanyama vergangenes Jahr, ein Alien, was er mit über 2,30 Meter in der Liga aufgeschlagen ist. Wir haben Anthony Edwards, Luka Doncic, da denkt man schon, der ist seit 10 Jahren in der Liga, aber auch erst seit 5, 6. Wir haben Shai Gilgeous-Alexander, Zion Williamson, also es ist wirklich, vom Talent her war es noch nie so geil. Und es ist auch recht offen. Wir haben bestimmt 4, 5 Teams, die Meister werden können. Zu den Favoriten kommen wir natürlich gleich noch. Die Liga hat gerade einen unfassbaren TV- oder Übertragungsrechte-Deal, muss man sagen, abgeschlossen, wo sie Milliarden einnehmen werden. Also die Liga ist an einem guten Platz. Und wenn alles gut läuft, haben wir in 2, 3 Jahren dann auch noch 2 neue Teams. Also von daher viel besser, glaube ich, kann es der NBA gerade nicht gehen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch das, was ich so miterlebe. Und da kommen wir nämlich gleich zu einem gewissen Punkt. Wenn ich so in die Saison starte, und ich habe natürlich einen subjektiven Blick mit meinem Team und so 2, 3 Sachen, die ich drumherum kenne und die ich schon erlebt habe, dann ordne ich mir das irgendwie so ein und dann kriegt die Realität rein, wenn man nicht tief drin ist, und dann tauchen manchmal ganz andere Teams auf, die top gerated sind. Und ich weiß nicht, warum. Und der erste Schritt, den wir natürlich jetzt aber machen müssen, ist, und deswegen wird es heute ein kleines bisschen länger, die Frage: Wie sind diese beiden also wie ist diese Liga oder die beiden Conferences, wie sind die aufgestellt? Und ich glaube, da müssen wir durch ein kleines Power-Ranking durch. Und ich habe dir den Aufgabe gegeben, und das wird, glaube ich, hart, aber kannst du mit mir mal versuchen, die Western Conference mal von unten nach oben durchzugehen? Wie würdest du die im Moment so einschätzen?
Boah, ich glaube, dieses Jahr muss man da vorweg schicken, es gibt wahrscheinlich eine Drei-Klassengesellschaft in jeder Conference. Es gibt die, die Meister werden wollen, das ist natürlich relativ wenig. Dann gibt es ziemlich breites Mittelfeld, die irgendwie Playoffs, ne, Play-In-Tournament gibt es ja auch irgendwie erreichen wollen. Und dann gibt es Teams, die wahrscheinlich nicht unbedingt gewinnen wollen, weil in der kommenden Draft, wenn die jungen Talente kommen, und dann ja, ist in der NBA ja so, umso schlechter man ist, umso eher darf man früh dann einen dieser Talente ziehen. Von daher, ja, zahlt es sich dann nicht unbedingt aus, wenn du eh schon schlecht bist, so mittelmäßig gut zu sein, weil dann hast du wahrscheinlich recht wenig Chancen da, als Erster, Zweiter oder Dritter den nächsten Superstar zu ziehen. Und das ist dann auch in der Western Conference dann im Keller auch klar zu sehen. Zum Beispiel Portland, das ist meine Nummer 15. Die haben halt vergangenes Jahr Scoot Henderson gedraftet. Die wollen den zweiten Superstar. Die werden alles tun, um das Spiel zu verlieren. Die Utah Jazz, das ist ganz ähnlich. Die arbeiten jetzt seit anderthalb, zwei Jahren daran, ihr nächstes Superstar-Team aufzubauen. Und das, sie haben vielleicht mit Lauri Markkanen schon einen, der war aber auch schon lange in Trade-Gerüchten. Und also der Name, um den ja alle sich dreht in der kommenden Draft, heißt, es ist Cooper Flagg. Der spielt nächstes Jahr bei der Duke University. Und ich glaube, den hätten sie gerne in Utah. Deswegen, die werden auch alles daran setzen, dass sie eben eine Menge Spiele verlieren. Dann haben wir San Antonio an 13, habe ich schon erwähnt, Victor Wembanyama. Das ist natürlich, wie gesagt, ein absolut unfassbarer Basketballer. Und wenn du den noch einen zweiten Star in Seite stellen kannst, boah, dann reden wir schon wieder von San Antonio wahrscheinlich in drei, vier Jahren als Meisterschaftsfavorit. Haben wir auch ein paar Leute geholt. Chris Paul ist jetzt da, ne? Auch eine alte Legende. Harrison Barnes, ein sehr, sehr solider Flügelspieler. Bin gespannt, ob vielleicht Platz 13 sogar ein bisschen zu tief für die ist. Aber die sind eigentlich nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann ist er, wenn man ja mal vielleicht mal verletzt oder so, setzt vielleicht mal 10 Spiele aus. An 12, die Clippers. Und jetzt werden einige sagen, hör mal, die LA Clippers, die haben doch James Harden, die haben doch Paul George, die haben doch vor allem Kawhi Leonard. Naja, nicht ganz. Also Paul George ist jetzt in Philly, der ist weg. Den wollten sie nicht weiter beschäftigen. Aber zumindest nicht für das Geld, was er wollte. Dann haben sie James Harden gehalten. Und Kawhi Leonard ja schon davor einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Aber der ist, Spoiler Alert, verletzt mal wieder, wie so oft in den letzten 5-6 Jahren, fehlt Saisonbeginn und die ziehen zwar jetzt in diese wunderschöne, geile neue Arena mit diesem wahnsinnigen Screen, aber boah, ich glaube, das kann eine absolute Katastrophe werden dieses Jahr bei den Clippers, auch weil ihr eigener Draftpick, also mit sie eventuell, wenn sie schlecht wären, dieses nächste Talent ziehen können, den Pick behalten die nicht, weil sie diesen Trade gemacht haben mit Oklahoma City für Paul George. Und deshalb geht dieses Wahlrecht nach Oklahoma City. Und die werden wir sehen, die kommen erst ganz, ganz spät hier im Ranking. Kann sein, dass die vielleicht sogar, wenn bei den Clippers alles zusammenbricht, das nächste Superstar-Talent ziehen, was natürlich ein super GAU wäre für die Clippers. Egal, an 11 haben wir New Orleans, die Pelicans. Die starten mit einem ziemlichen Rucksack in die Saison, weil Brandon Ingram, eigentlich einer der All-Stars da, wollte einen neuen Vertrag, hat er nicht bekommen. Gab dann auch vergangene Saison am Ende so ein paar atmosphärische Störungen. Jetzt ist er aber noch da und wir alle machen so gute Miene zum bösen Spiel. Aber ja, ich weiß nicht. Die haben eigentlich alles, was sie brauchen, um wirklich bis weiter oben zu landen als am Platz 11 hier. Aber solange sie das nicht gelöst bekommen, und augenscheinlich gibt es keinen großen Markt für Ingram, sehe ich sie erstmal da hinten. An 10 dann die Lakers. Und ich weiß, viele Fans von den Lakers sagen, ja, du Hater, so, wir haben LeBron, wir haben Davis, warum sollen die weiter oben landen, wir haben Austin Reeves. Ja, die haben die gleiche Mannschaft wie vergangenes Jahr auch und da waren sie halt ein Play-In-Team. Und das werden sie dieses Jahr wahrscheinlich auch noch in der regulären Saison sein. Dann kommt es ja eh mal darauf an, gegen wen spielst du, was da für Matchups. Was sie vergangenes Jahr aber auch hatten, war halt sehr, sehr viel Glück, dass Anthony Davis und LeBron einfach durch die Bank weg fit waren quasi. Und das ist nicht gesagt. Ich meine, wie gesagt, LeBron wird 40 und Anthony Davis setzt gerne mal 20 Spiele aus. Von daher ohne großen Verstärkungen. Ich meine, Dalton Knecht, so spreche ich ihn zumindest aus, weil er steht ja Knecht, auch wenn die Amerikaner das eben Knecht aussprechen. Ist wohl ein geiler Rookie, aber so geil wird er auch nicht sein. Von daher sehe ich die Lakers wieder im Play-In. Auf 9 Sacramento Kings. Die haben DeMar DeRozan geholt. Den kennt vielleicht der ein oder andere All-Star, der zuvor in Chicago war. Ist jetzt kein großer Dreierschütze, das ist ja immer schon so gewesen, dass der mehr aus der Mitteldistanz kommt. Man kann so ein paar Fragen stellen Richtung, ne, haben die denn genug Potenz an der Dreierlinie? Das denke ich aber schon. die werden auch im vierten Viertel echt gut sein, weil der Mar DeRozan und die Aaron Fox, der auch da spielt, das sind zwei super Spieler im letzten Viertel. Die haben im letzten Jahre die meisten Punkte da auch gemacht. Haben auch mit dem Mantas Sabonis einen geilen Center, der den Ball verteilt. Einfach ein cleverer Typ mit Post-Moves. Was sie nicht haben, ist Defense. Und deswegen hört es dann wahrscheinlich auch irgendwo auch auf dann für die Kings. Auf Platz 8 dann das Team, von dem ich denke, vielleicht habe ich die ein bisschen zu niedrig eingestuft im Westen. Die Houston Rockets. Die haben echt eine ganze Reihe von echt geilen jungen Spielern, angefangen von Alperen Şengün, Jalen Green, Jabari Smith, Cam Whitmore, haben Reed Shepard gedraftet. Ich vergesse sicherlich noch irgendjemanden. Also die sind einfach wahnsinnig interessant mit einem geilen Trainer, Ime Udoka, so ein richtig alter, knorriger Typ. Der ist nicht, selber ist noch nicht so alt, aber seine Einstellung ist alt. Und der wird die Jungs einfach auch da, glaube ich, gut an die Kandare nehmen. Und vielleicht qualifizieren sich diese gerade direkt für die Playoffs. Mal gucken. Dann die Warriors. Und da kommen wir vielleicht schon zu einer großen Überraschung. Vielleicht für die meisten, die es nicht ganz verfolgt haben im Sommer. Klay Thompson ist halt nicht mehr da. Also der andere Splash-Bruder, ja, Steph Curry und er, das war ja das Duo, was die ganzen Championships den Warriors gebracht hat. Natürlich auch immer dann ein Zusammenspiel mit Kevin Durant, aber ne, Curry und Thompson waren immer da. Aber auch da gab es Uneinigkeit, wie viel Geld man denn verdienen sollte demnächst. Und dann hat sich der gute Klay Thompson entschlossen, dann gehe ich weg, dann gehe ich nach Dallas zu den Mavs, da kommen wir ja noch zu. Sie haben natürlich ein paar Ersatzleute geholt, vor allem zum Beispiel bei die Yield, ein guter Dreierschütze. Aber ich bin gespannt. Also die haben natürlich, wie gesagt, die haben eine geile Infrastruktur, einen geilen Trainer, immer noch Curry, immer noch Draymond Green. Und wenn der mal aufhört, irgendwelche UFC-Eskapaden da aufzuführen, dass er Leute auf dem Feld wirkt, das wäre vielleicht auch nicht schlecht und würde sich auch ein paar mehr Siege niederschlagen. Aber irgendwie denke ich, es kann auch gut sein, dass die enttäuschen und auch dann Play-In auch ein bisschen tiefer landen. Mal gucken. Bin ich gespannt. An 6 habe ich die Memphis Grizzlies und das dürfte vielleicht einen oder anderen überraschen, wenn man auch im Kopf hat. Mal, letztes Jahr war das eines der schlechtesten Teams der Liga. Ja, das war aber eines der Teams, wo sich die allermeisten Verletzungen gesammelt hatten. Ich glaube, die haben letztes Jahr, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe, 33 verschiedene Spieler aufs Feld gestellt. Eben weil alle verletzt waren. Und vor allem eben Ja Morant. Der hatte ja vor anderthalb Jahren ein bisschen Probleme, weil er immer auf Instagram mit Waffen rumgefuchtelt hat. Dann war er Anfang der Saison gesperrt, vergangenes Jahr, eben genau deswegen. Und dann hat er sich direkt schwer verletzt, und es war Saisonende. Aber auch Marcus Smart, der vergangenes Jahr kam als Verstärkung, hat sich dann verletzt, war raus. Das war einfach wirklich eine Saison aus der Hölle. Und jetzt sind sie alle fit. Sie haben mit Zach Edey einen sehr interessanten Rookie. Zwar so ein Center, wo man denkt, also richtig, kann der doch heutzutage gar nicht mehr funktionieren, aber das passt irgendwie alles zusammen. Und die waren davor ja auch ein Team, was echt um die Spitze mitgespielt hat in der Western Conference. Jetzt sind alle fit, sie sind mit jungen Leuten ergänzt. Also ich glaube, die kann man vielleicht sogar ein bisschen höher sogar sehen, je nachdem. Aber der Westen, gerade jetzt bei den 5 Teams, die jetzt kommen, die sind schon ziemlich, ziemlich gut. An 5, die Phoenix Suns. Vergangenes Jahr hatten sie auch Probleme. Ne? Die großen drei, die sie da haben, mit Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal, haben kaum zusammengespielt. Die hatten keinen richtigen Point Guard. Naja, und jetzt ist irgendwie alles anders. Sie haben Tyus Jones, einer der besten, Bank-Point Guards gewesen über die Jahre. Also alle haben mal gesagt, das ist der beste Point Guard, der nicht startet in der NBA. Hier startet er jetzt. Das war einfach ein Coup, dass sie den bekommen haben. Mit Monty Morris haben sie sogar noch einen sehr, sehr guten Backup für ihn. Ob das jetzt Playoff-mäßig defensiv bei ihm funktioniert, das muss man abwarten. Aber in der Regel so ein Gold wäre, dass man den hat. Man hat auch echt den Kader ganz gut aufgepolstert noch mit ein paar echt wichtigen Rollenspielern. Aber am wichtigsten ist natürlich, die drei Stars fit sind. Und ist der neue Trainer, Mike Budenholzer, war ja früher bei den Bucks und ist auch Meister geworden, dass der für die jetzt halt offensiv einfach da ein geiles Korsett schnürt. Aber da gehe ich von aus. Und vielleicht ist sogar Platz 5 für die Suns ein bisschen zu wenig. An 4 die Nuggets. Und das ist vielleicht sogar auch ein bisschen hoch, denn die haben das zweite Jahr in Folge echt einen wichtigen Spieler verloren. Vor 2 Jahren war es Bruce Brown, ein ganz, ganz wichtiger Rollenspieler. Jetzt war es Kentavious Caldwell-Pope, der sich den Orlando Magic angeschlossen hat. Und sie haben nicht wirklich Ersatz geholt von außen, sondern das wird alles so von innen. Jetzt wird das geregelt, ne, dass Jungs, die wie Julian Strother letztes Jahr als Rookie wenig beigetragen oder auch ein Christian Brown in seinem dritten Jahr, dass die jetzt einen großen Schritt nach vorne machen. Darf man gespannt sein. Vor allem aber geht es um Jamal Murray. Das ist eigentlich der zweite Superstar neben MVP Nikola Jokic. Und Murray hat sich im Sommer für Kanada bei Olympia, ich will nicht sagen, hat sich blamiert, aber das war richtig, richtig schlecht. Jetzt gab es schwer Gerüchte, der ist nicht richtig fit. Da muss man mal abwarten. Als Ersatz für ihn, wenn was passiert, hat man Russell Westbrook geholt. Natürlich, verdienter All-Star und Ex-MVP, aber jemand, der eigentlich weder Dreier werfen kann noch sollte. Das passt ja nicht so ganz in die Pläne. Aber kann der vielleicht dann die zweite Fünf anführen, auch mal ohne Jokic? Also merkst du schon, dass es viel hätte, wäre, vielleicht, weiß ich nicht. Dann kommen wir aber zu den großen drei. Und das sind die drei Teams, von denen ich denke, ja, die und eventuell Phoenix, da müssen wir mal abwarten, aber die drei Teams sind die, wo ich denke, die können auch Meister werden. Das ist dann erstens Dallas an drei. Wie gesagt, die haben Klay Thompson dazu geholt. Haben auch einen wichtigen Verteidiger verloren mit Derrick Jones Jr. Dafür haben sie aber Naji Marshall geholt aus New Orleans. Auch einer, der Defense spielt und Dreier wirft. Aber natürlich dreht sich alles um Doncic. Luka Doncic ist absoluter MVP-Kandidat, genau wie Nikola Jokic. Der wird die Dreierschützen bedienen, hat Kyrie Irving natürlich noch neben sich, hat Klay Thompson neben sich. Ich glaube, offensiv mache ich mir da gar keine Sorgen. Defensiv, da muss man mal abwarten, was da passiert. Da wäre auch wichtig, dass Maxi Kleber, der Deutsche, fit ist. Der vergangenes Jahr hat er sich dann einfach durch die Finals geschleppt gegen Boston und war da gar nicht er selbst. Aber mal gucken. Also der ist, wie gesagt, offensiv, glaube ich, werden die brutal sein in der Saison. Defensiv weiß ich ja nicht, ob es reicht. An zwei haben wir die Timberwolves. Die haben ja den letzten großen Trade dieser Offseason durchgezogen, indem sie halt Karl-Anthony Towns zu deinen New York Knicks geschickt haben. Und dafür haben sie Julius Randle bekommen und Dante DiVincenzo. Und bei Randle kann man überlegen, ja, passt das so? Und es ist so ein bisschen so ein Spieler, der natürlich, Statistiken sind super. Ja, 20 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, geil. Aber so ein Spieler, der irgendwie in der Vergangenheit auch so den Ruf weg hatte, naja, der braucht schon immer den Ball. Das muss schon immer um ihn gehen, offensiv, damit er zufrieden ist. Ich glaube, da tut man ihm ein bisschen mit Unrecht. Außerdem wird er vertragsfrei. Also heißt, er wird alles dafür tun, dass er halt einen richtig großen Vertrag unterschreiben kann. Und mit Dante DiVincenzo haben sie jemanden gekriegt, der einfach, also A, brennt der, weil er nicht getradet werden wollte. Der will allen jetzt zeigen, sorry, aber New York hätte mich nicht gehen lassen sollen. Und das ist auch einer, den so einen Typen brauchen die. Vergangenes Jahr war die Offensive von denen so ein bisschen, ja, jetzt ein bisschen gestockt, wenn halt Anthony Edwards, Superstar, eben, der auch noch sehr, sehr jung ist, nicht ganz so, ja, in Playoffs nicht ganz wusste, was er machen sollte. Da hilft DiVincenzo und mit Edwards, da kann man von ausgehen, dass der jetzt auch nach dem Olympiasommer nochmal einen richtigen Schritt nach vorne macht. Und dann ist das einfach eine wahnsinnig gefährliche Mannschaft. Weil die können alles machen, die können groß spielen, die können klein spielen. Da kann man sich drauf freuen. Trotzdem ist auf Platz 1 eine andere Truppe, und ich habe es eben schon mal angesprochen, Oklahoma City. Die hatten ich würde schon sagen, einen perfekten Sommer. Die haben zum einen einen Trade gemacht, Josh Giddey, der vergangenes Jahr bei denen in den Playoffs kaum gespielt hat, weil er eben seine Dreier nicht so gut trifft, haben nach Chicago geschickt. Für wen? Für Alex Caruso, einen der besten Dreier- und Defense-Spieler, die wir haben in der Liga. Also wirklich perfekter Fit. Und zum anderen haben sie halt als Free Agent Isaiah Hartenstein geholt. Der Quakenbrücker, der letztes Jahr bei deinen Knicks war, da halt gefightet hat wie ein Irrer, ein Rebounder vor dem Herrn ist, ein geiler Verteidiger. Einfach so ein Typ, der einfach für alle mitarbeitet und alle so ansteckt mit seinem Hustle. Der ist jetzt leider verletzt und fehlt ein paar Wochen, aber wenn er wieder am Start ist, dann ist das eine Mannschaft. Boah, die einzige Frage, die man hat, haben die dann noch so diesen zweiten wirklich Scorer hinter Shai Gilgeous-Alexander? Das ist deren MVP-Kandidat. Ne? Kann Jalen Williams da in die Bresche springen? Muss man mal abwarten. Aber das ist eigentlich jetzt so das Team, sagt, wenn alle fit sind, da hat man eigentlich die wenigsten Fragen in der Western Conference. Deswegen bin ich eigentlich auch klar der Titelfavorit aus dem Westen. Aber jetzt habe ich so viel gesprochen. Hast du noch irgendeine Frage zu irgendeiner Mannschaft aus dem Westen?
Ja, du, ganz ehrlich, ich habe zwischendurch so ein kleines bisschen Sorge gehabt, weil die Internetverbindung hier ein bisschen schwieriger wurde. Ob ich dazwischen grätsche, was ich halt interessant und schön finde, ist, dass bei den Top-Teams im Westen überall Knicks-Spieler mit dabei sind. Das heißt, das hat die noch stärker gemacht. Das gibt mir natürlich ein schönes Gefühl. Ansonsten ist es aber schon auch total interessant zu sehen, dass so die arrivierten Teams der letzten Jahre, also wenn du von außen drauf guckst und über Lakers und Warriors nachgedacht hast, dass die, wie sich das in den letzten Jahren auch schon gezeigt hat, dass du so irgendwie, dass die Zeiten langsam vorbei sind und sich die Karten ein kleines bisschen neu mischen. Bevor wir zum Westen gehen, das geht ja zu weit, jetzt eine Zeit zu gehen, das werden wir über dieses Format, über die Monate machen. Aber was glaubst du, wie treffsicher bist du in der Vergangenheitserfahrung dabei? Weil es gibt ja immer so Prognosen, dann stellst du es auf und am Ende stellst du fest, okay, es war alles genau andersrum. Ist es dieses Jahr so ein bisschen klarer von der Definition oder gibt es auch so ein graues Mittelfeld, wo du überhaupt gar nicht weißt, im Prinzip, ob vielleicht einer noch durchsticht oder einbricht?
Also man denkt ja oft so in so Tieren, also in so verschiedenen Kategorien. Also ich teile das oft halt auf, wie gesagt, so Meisterschaftsfavoriten. dann halt so, ja, eine Playoff, was ich, zweite Runde oder sowas von der Stärke her, dann muss ich gerade mal Playoffs play-in und dann nennt man es ja Lottery, also die dann im Endeffekt in der Draft-Fight vorne sind. Da bin ich eigentlich immer schon ganz zufrieden. Also klar, gibt's noch mal ein, zwei Ausreißer nach oben, nach unten, weil irgendwie junge Teams vielleicht sich schneller finden, als man das dachte. Oder manche Teams eben nicht funktionieren. Und klar, Verletzungen kann keiner voraussagen. Aber in der Regel ist man da eigentlich immer schon ganz gut unterwegs. Aber wie gesagt, zum Beispiel Memphis vergangenes Jahr, das konnte eigentlich keiner wirklich voraussagen, dass die so krass dezimiert sind. Aber das ist auch das Schöne. Wenn man vorher alle schon wüsste, dann müssten wir ja nicht diesen 82-Spiele-Grind, durch den jede Mannschaft muss durchmachen.
Ja, genau das. Den mache ich dieses Jahr auch wieder durch. Da habe ich Bock drauf, weil ich das Gefühl habe, es lohnt sich. Und da sind wir nämlich im Osten. Und natürlich, das kann ich vorwegnehmen, ich bin New York Knicks-Fan. Ich bin New York Knicks-Fan in den 90er geworden mit den harten Jungs. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Seitdem gehe ich auch da, wie ehrlicherweise wie in vielen anderen Sportarten auch. Schöne Grüße an meinen Lieblingsfußballverein Werder Bremen. Durch Tal der Tränen seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und letztes Jahr ging es einfach mal los, dass es spannend geworden ist. In einem Osten, der, ja, ich glaube, traditionell eher die letzten Jahre eh nicht ganz so stark war wie der Westen und trotzdem sahen sie nicht gut aus. Jetzt spielen sie eine Rolle. Und jetzt gehen wir ins Power-Ranking im Osten und ich warte gespannt, ob sie es vielleicht sogar relativ weit nach oben geschafft haben. Wie sieht es im Osten aus?
Ja, auch da haben wir ein paar Mannschaften, die nicht unbedingt gewinnen wollen. Und das erste Team an Platz 15, die Nets, weil die haben im Sommer ja auch einen Trade gemacht mit deinen Knicks. Sie haben ja Mikal Bridges dahin geschickt. Und es hätte eigentlich gar keinen Sinn gemacht, wenn sie nicht ihre eigenen Draft-Picks in einem anderen Trade zurückgeholt hätten. Und da war dann klar, okay, jetzt haben sie ihre eigenen Picks, jetzt können sie auch verlieren. Weil vorher, wenn du nicht selber die Spieler wählen kannst, dann kannst du auch versuchen rauszuholen, was rauszuholen geht. Und das brauchen sie jetzt nicht mehr. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Dennis Schröder. Der spielt seit vergangener Saison da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er natürlich nicht der Typ ist, der sagt, ja gut, dann machen wir so ein bisschen Tralala, bis der Ringelpiez mit anfassen, sondern der brennt immer, der will immer gewinnen. Aber als Spieler kannst du ja eh nichts anderes machen. Du kannst ja nur Vollgas geben und dann einfach schauen, dass entweder du so gut bist, dass im Endeffekt ja, ein anderes Team sagt, naja, den brauchen wir unbedingt, lass uns den holen per Trade und dann kommst du hoffentlich in eine bessere Situation. Oder ja, du kannst nur das Beste rausholen. Es gibt ja keine Ahnung, dich hängen zu lassen ist keine Option. Vor allem nicht, wenn du selber, wie es bei Dennis halt der Fall ist, einen neuen Vertrag halt bekommen willst nächsten Sommer. Von daher, also persönlich hoffe ich, dass der richtig einen abreißt, dass er startet und dass er dann irgendwo anders Begehrlichkeiten weckt. Bei einer Mannschaft, die einen Point Guard braucht. Vielleicht so einer von der Bank, sechster Mann, um dann wirklich ein Playoff-Team anzuführen. Das würde ich mir wünschen für ihn. Und die Nets, wie gesagt, da geht es wirklich nur darum, irgendwie unten rein zu geraten, früh zu draften. Das gleiche gilt für Washington an 14. Das war vergangenes Jahr schon so. Die haben da angefangen mit dem Abriss, haben Bradley Beal getradet und haben dann während der Saison einfach auch, um Gottes Willen, das war so genauso Gott wie ehrenlos, wie die Basketball gespielt haben, stellenweise. Also das war also so Slapstick-mäßig. Ich glaube, anders kann man es gar nicht beschreiben. Das war Slapstick im basketballerischen Sinne und die werden auch jetzt gucken, dass sie irgendwie ein paar Trades durchziehen, dass vielleicht ein Draft-Pick rechts und links mehr bekommt. Aber so richtig was ist von denen, ehrlich gesagt, nicht zu erwarten. An 13 die Bulls und auch die, ähnlich wie bei den Nets, ist es halt so, die waren eigentlich vergangenes Jahr noch im Business, so möglichst viele Spiele zu gewinnen. Haben dann aber mal gemerkt, nee, mit der Truppe, die wir da haben, das kriegen wir nicht hin. Deswegen versuchen sie seit Monaten, Zach LaVine zu traden, der eigentlich auch tolle Zahlen auflegt, wenn er mal fit ist, aber eben nicht so ein wirklich guter Verteidiger ist und einfach zu viel Geld verdient, für das, was er bringt. Und deswegen kriegen sie ihn wohl also einfach nicht los. Der Gegenwert, den sie wollen, der ist wohl auch schon arg nach unten gerauscht. Aber sagt, du musst ja in der NBA, wenn du Trades machst, muss ungefähr genauso viel Gehalt rausgehen, wie reinkommt. Und das ist schon schwer, wenn jemand, wie in dem Fall jetzt von LaVine, halt über 40 Millionen Dollar im Jahr verdient. Von daher, die Bulls werden versuchen zu verlieren. Ich bin gespannt, ob sie LaVine losbekommen. Auch Nikola Vucevic, der Center, die wollen sie auch loswerden. Wird bestimmt keine tolle Saison sportlich, aber ich glaube, Bulls-Fans sind auch bereit dafür, jetzt mal wieder einen neuen Star zu ziehen. Charlotte an 12, da bin ich gespannt, weil auf der einen Seite ist es so, dass sie schon einen jungen Star haben mit LaMelo Ball, aber der war in den letzten beiden Jahren eigentlich immer verletzt. Aber gut ist, wenn er nicht verletzt war, da war er einfach auf echt hohem Niveau. Also da hat er wirklich geilen Basketball gespielt. Mit Brandon Miller haben sie vergangenes Jahr einen jungen Spieler geholt, der ganz gut dazu passt und vielleicht auch jetzt mal einen großen Schritt nach vorne macht. Und das ist dann schon mal ein ganz gutes Fundament mit ein paar anderen jungen Rollenspielern. Aber ich glaube, für den ganz großen Wurf wird es nicht reichen. Aber Platz 12 traue ich ihnen durchaus zu. An 11 die Pistons. Sie waren vergangenes Jahr natürlich richtig schlecht, aber auch da gab es eine Menge Verletzungen, vor allem von Cade Cunningham. Das war ja mal deren Franchise-Spieler. Da wollten die alles drum aufbauen. Die haben auch mit Jalen Duren einen guten Mann. Die haben Jaden Ivey. Aber vergangenes Jahr hat es nicht zusammengepasst, auch weil der Trainer Monty Williams, der den Job gar nicht wirklich wollte erst, sich dann hat überreden lassen mit ganz, ganz viel Geld. Irgendwie hat das nicht gepasst mit dem. Und jetzt haben sie einen neuen Mann, JB Bickerstaff aus Cleveland. Das ist ja auch nicht unbedingt Phil Jackson, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die gesünder sind, dass die vielleicht sogar anklopfen am Play-In. Dann muss man abwarten, wie viel die Youngsters dann halt bringen. An 10 die Raptors, da muss man mal abwarten. Also die sagen selber, nee, das ist im Endeffekt ist das ja ein Rebuild. Wir haben aber eigentlich ganz gute Spieler mit Emmanuel Quickley oder RJ Barrett, Scottie Barnes natürlich vor allem. Aber von der Bank kommt wenig. Also von daher glaube ich schon, dass sie auch da gucken werden, dass sie vielleicht am Ende des Jahres mal ein bisschen schauen, dass sie ja vielleicht die Saison ein bisschen torpedieren und dann ja einfach auch wieder free draften können. An 9 die Hawks. Ich glaube, die würden auch gern unten reingeraten. Nur bei denen lohnt sich's nicht, weil ich glaube, von 1 bis 10 geht ihr Pick nach San Antonio. Sprich, also schlecht werden müssen die eigentlich nicht. Die haben DeJounte Murray, das hatte ich, glaube ich, nicht erwähnt, zu den Pelicans gedraftet für ein paar Rollenspieler. Trae Young ist da der Superstar. Die haben auch eine Nummer 1 gedraftet. Risa Shea, einen sehr jungen Franzosen. Mal gucken. Ich traue mir schon zu in der Eastern Conference, dass sie ins Play-In kommen, einfach weil viele Teams das nicht möchten. Aber ich denke, Atlanta hat da, ja, also da ist schon ein Deckel drauf auf dem Potenzial, was die haben. An 8 habe ich die Miami Heat und jetzt werden viele sagen, hör mal, die sind doch eigentlich viel höher einzustufen. Jein. Also zuletzt war es so, dass Miami, da gab es so viel Rauch, dass ich denke, da ist irgendwo auch Feuer. Ne, da gab es Probleme zwischen Jimmy Butler und Pat Riley, ne, dem Paten von Miami, der dieses Team ja seit Jahrzehnten zusammenbaut und der so ein bisschen not amused war, weil Jimmy Butler sich da sehr offensiv geäußert hatte im Sommer über ein paar Sachen. Jetzt scheint aber überall Friede, Freude, Eierkuchen zu sein, aber Jimmy Butler will einen neuen Vertrag, hat er nicht bekommen, sagt selber, ne, Geld ist mir egal, ich habe genug Geld, mir geht es halt um Titel. Ja, bin ich mal gespannt, inwiefern das im nächsten Sommer, wenn jetzt wirklich keine Verlängerung kommt, ob das dann, das ist immer noch so ist, aber die Bam Adebayo, eher Tyler Hero, das ist schon eine gewisse Qualität, die sie da haben. Aber ich glaube, für die ganz Großen in der Eastern Conference reicht sicherlich nicht. An 7 haben wir das andere Team aus Florida, Orlando Magic. Ist ja mittlerweile ein bisschen so eine Dependance der deutschen Nationalmannschaft. Sie haben die Wagner-Brüder, Franz und Moritz. Sie haben auch Tristan da Silva als Rookie dazu bekommen und haben im Sommer sich halt Kentavious Caldwell-Pope geholt, so einen 3-and-D-Spieler. Man dachte, vielleicht brauchen sie eigentlich eher einen Point Guard. Auch der Name Paul George wurde ein bisschen so kolportiert. Man hat sich aber, wie gesagt, für die kleinere Lösung entschieden, was eben auch Sinn macht. Aber KCP natürlich viel billiger war als Paul George. Und man kann sich ja in Richtung, haben die genug Playmaking, noch Fragen stellen? Aber eigentlich mit Paolo Banchero, mit Franz Wagner, der hoffentlich seinen Dreier wieder trifft, mit einfach einer geilen Defensive und einer tiefen Mannschaft, denke ich, können die vielleicht sogar in den Playoffs echt überraschen. Aber dafür muss die Offensive sich halt um einiges verbessern. Auf 6 dann das Team, was vergangenes Jahr in der ersten Runde in 7 Spielen Orlando gewonnen hat, die Cleveland Cavaliers. Da gibt es auch einen neuen Trainer mit Kenny Atkinson. Der wird jetzt schauen, dass er diese zwei großen Probleme, die haben, ob er die lösen kann. Zum einen können Darius Garland und Donovan Mitchell zusammen auf dem Feld stehen und kann Jared Allen mit Evan Mobley spielen. Also zwei Guards und zwei Big Men, die zwar irgendwie funktioniert haben, aber auch irgendwie nicht so richtig. Also da liegt es jetzt am Coach, irgendwie da ein paar Prinzipien zu finden, die das maximal aus diesen beiden Duos rausholt. Und wenn nicht, muss man überlegen, ob man nicht vielleicht dann mit einem Trade irgendwie da Abhilfe schaffen kann. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, da werden wir auch sehen, früh in der Saison, wo die Reise dann hingeht. Und wenn das nicht so funktioniert, dann glaube ich, wird es auch eine Menge Gerüchte geben. Allerdings nicht um Donovan Mitchell, der ist fest im Sattel, sondern dann Garland und Allen wahrscheinlich. Das sind, glaube ich, die beiden, um die es dann geht. Die sicherlich auch heiß begehrt sind, dann anderswo. Auf 5 habe ich die Indiana Pacers. Wären mir ein bisschen unter Wert verkauft, wenn ich ehrlich bin. Vergangenes Jahr Conference Finals, aber viele haben gesagt, ja, das war halt nur wegen den ganzen Verletzungen und ne, bla bla bla. Stimmt ja irgendwo auch. Auf der einen Seite muss man sagen, vergangenes Jahr, sie haben ja erst ganz, ganz spät in der Saison Pascal Siakam per Trade aus Toronto geholt. Dann mussten sich alle erstmal einspielen, hatten sie auch ihre Verletzungen. Tyrese Halliburton, der All-Star der Pacers, war lange nicht dabei. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei denen. Also ich glaube, das ist eine tiefe Truppe. Rick Carlisle ist einer, der einfach ein geiles Offensivsystem zusammenschustert. Das ist nicht umsonst der Coach, wo andere Coaches sagen, auf den müssen wir uns am meisten oft vorbereiten. Die werden brutal schnell spielen. Das, so wie die spielen, das siehst du auch nicht jede Woche. Aber sie müssen verteidigen. Vergangenes Jahr war das ein Desaster während der regulären Saison. Da muss man hoffen, dass es besser wird. Auf 4 dann, die Milwaukee Bucks. Und das war das Team, das vergangenes Jahr einfach arg hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ne? Damian Lillard, der kam vergangenes Jahr per Trade. Giannis Antetokounmpo war da, 2 Superstars. Das musste doch funktionieren, hat es aber nicht. Ganz im Gegenteil, man hat dann gesehen, wie Jrue Holiday, den sie abgegeben haben, dass der im Endeffekt dann Meister geworden ist mit Boston, was natürlich ein Schlag ins Gesicht war. Und jetzt hofft man, dass Damian Lillard, der vergangenes Jahr, wenn man seinem mittlerweile neuen oder jetzt aktuellen Trainer Doc Rivers glauben darf, gar nicht trainiert hat. Denn Rivers hat in einem Podcast erzählt, naja, vergangenen Sommer, der Dame, der wollte unbedingt den Trade, deswegen hat er nicht groß trainiert, um sich nicht zu verletzen. Ja, mag ja stimmen, aber es klingt irgendwie so ein bisschen wie, oh, weiß ich nicht. Das klingt ein bisschen so, wie einfach nur versucht irgendwie deinen Spieler in Schutz zu nehmen. Wenn Dame Lillard einen Schritt verloren hat, weil er einfach auch mittlerweile schon weit über 30 ist, dann wäre das eine Katastrophe für Milwaukee. Dann ist, glaube ich, das Meisterschaftsfenster auch zu. Aber wenn der funktioniert, wenn Giannis und er das geile Two-Man-Game aufziehen können, wenn sie Defensive finden, wenn Chris Middleton noch ein bisschen verteidigen kann, was bei seinen ganzen Verletzungen nicht garantiert ist, dann können die oben noch mit reingreifen. Aber das kann auch genauso ein gutes Team sein, was arg enttäuschen wird dieses Jahr. Dann an 3 die Sixers. Ich habe schon angesprochen. Komplett neue Mannschaft. Vergangenes Jahr, wir alle waren Free Agent, bis auf Joel Embiid, der immer noch da ist. Dann hat man Tyrese Maxey gehalten für einen tollen Deal, aber Paul George kam dazu. Man hat einen Caleb Martin geholt aus Miami. Man hat viele der eigenen Free Agents auch geholt. Hat Andre Drummond geholt, Eric Gordon. Also es ist schon eine krasse Truppe. Auch mit ein paar älteren Semestern. Man muss natürlich Fragen stellen, hey, Paul George, wie fit ist der? Verletzt er sich nicht auch wieder nach 30, 40 Spielen? Bei Embiid ist es jetzt so, dass mehr oder weniger klar gesagt wurde, okay, der spielt nicht mehr, ne, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Aber wir wollen ihn einfach fit halten bis zu den Playoffs. Er selber hat gesagt, es geht nur um Titel. Deswegen habe ich mich dieses Jahr im Sommer auch ein bisschen fit gemacht. Man muss sich natürlich fragen, hätte man das nicht eigentlich jeden Sommer machen können, wenn man Millionen von Dollar dafür bekommt? Aber gut, auf dem Papier ist das eine geile Truppe. Fragt sich halt, wenn du halt so krass von vorne anfängst, mit so vielen wichtigen neuen Spielern, das kann eine Weile dauern, bis sich das alles einspielt. Von daher Nick Nurse, der Trainer, hat eine große Aufgabe vor sich. Ja, und jetzt kommen wir zu deinen New York Knicks an 2. Ich habe schon angesprochen, sie haben Karl Anthony Towns geholt, Mikal Bridges geholt. Vergangene Saison haben sie ja schon OG Anunoby aus Toronto verpflichtet. Und die Mannschaft, die ist jetzt fertig. Also im Sinne von, jetzt haben sie ihr Team zusammen. Klar, wird man da auch noch ein paar Sachen justieren vielleicht über die nächsten Monate, aber das ist jetzt echt eine Truppe mit Jalen Brunson, mit, sag, den ganzen Flügeln, mit eben Towns auf der 5. Boah, das ist schon wirklich, wirklich, das ist schon titelreif. Das Einzige, was man sich fragen muss, ist, die Bank ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz. Sie haben ja, wie gesagt, mit DiVincenzo und Randall 2 Spieler für einen getradet. Mitchell Robinson, der Center, den Towns jetzt ein bisschen beerbt in der ersten 5. Naja, der ist halt echt immer sehr, sehr verletzungsgeplagt, war er vergangenes Jahr auch. Der fehlt jetzt Saisonbeginn. Wann kommt der wieder? Kann man davon ausgehen, dass der in den Playoffs dabei ist? Ist man da nicht vielleicht 1, 2 Spieler zu kurz? Ist es aber auch vielleicht egal, weil der Coach Tom Thibodeau eh dafür bekannt ist, dass er seine 6, 7, 8 besten Leute in den Playoffs eh nur spielen lässt. Ich bin echt, echt wahnsinnig gespannt, wie die Knicks rauskommen werden. Ich glaube, die werden echt eine Menge Spaß machen. Und kam auch eine Chance, das erste Team zu schlagen auf der Liste hier im Osten. Und das ist natürlich der Meister. Ja, und der Meister aus Boston. Die einzige Frage, die man da hat, ist im Endeffekt Gesundheit. Und das ist das große Thema auch direkt zu Saisonbeginn, denn Kristaps Porzingis einige werden sich erinnern, er hat sich ja in den Finals das mediale Retinaculum gerissen. Das kannte ich bis dahin auch nicht. Das ist so ein Bandapparat am Innenknöchel, wo halt so Muskelsehnen durchlaufen. Und der fehlt jetzt, ja, die Celtics sagen, bis Dezember. Bei solchen Verletzungen würde ich da immer davon ausgehen, dass man vielleicht nochmal 3-4 Wochen dran rechnen kann. Auch weil man, denke ich, aus Bostons Sicht dann nicht unbedingt Not hat, den Spieler zu früh zurückzuholen. Und dann muss man natürlich abwarten, inwiefern Boston da über diese Zeit kommt. Aber ich mache mir da eigentlich echt wenig Sorgen. Sie haben mit Al Horford einen Veteran, der natürlich auch schon fortschrittlichen Alters ist. Und da muss man gucken, dass man dessen Minuten eben auch kontrolliert. Aber der hält den Laden halbwegs zusammen. Dann hast du ein paar relativ Unbekannte, mit Nemias Ketter oder Xavier Tillman, die du reinschmeißen kannst, die so ein bisschen auf der 5 helfen. Luke Kornet auch. Ich denke, Boston kommt klar, weil Boston einfach... Das Geile ist halt, ich glaube, es gab in der Geschichte der NBA noch keinen Champion, der so angepisst mit so einer Faust in der Tasche in die neue Saison geht, weil die vergangene Saison mussten sich anhören lassen, der ganze Weg durch die Playoffs war der leichteste, den jemals ein Playoff-Team hatte. Alle Gegner hatten irgendwie schwere Verletzungen, nur die Celtics nicht und die Eastern Conference war Trash und das haben die alles natürlich gehört und mitgenommen in die Offseason. Dann hat Jason Tatum beim Team USA quasi gar nicht gespielt, wenn es wichtig war. Das wird ihn sicherlich auch extra motiviert haben. Jaylen Brown wurde gar nicht nominiert, dafür Derrick White. Da hat sich Jaylen Brown dann sehr offensiv geäußert, dass ja alles von Nike gesteuert wäre und so. Also ich glaube, die Celtics haben eine Menge Gründe, um eben nicht in die Saison zu gehen und zu sagen, ach come on, weckt uns, wenn April ist. Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass sie wie die Feuerwehr da loslegen und direkt zeigen wollen, nee, der Titel war schon kein Zufall. Und deswegen sind sie hier auch an Nummer 1 in der Eastern Conference.
Langer Weg. Ich bin auch bei ganz vielen Teams gespannt, wie sie entwickeln wird. Dass meine Knicks es nicht auf 1 geschafft haben, ist, glaube ich, in Ordnung. Trotzdem kratzt es ja so ein kleines bisschen an meinem Selbstverständnis und an dem, was ich auch rund um die Playoffs auf den Straßen in New York so gesehen habe. Glaubst du denn aber, dass es wirklich so vielleicht doch noch dieses eine Momentum geben wird? Ich meine, die Trades, die sie machen und so, das ist ja alles schon stark, dass man diese Übermacht Boston ins Wanken bringen kann? Also am Ende doch vielleicht. Ich meine, musst du ja, wenn du den Titel gewinnen willst.
Ja, sie sind schon zusammengebaut, um natürlich Boston zu schlagen. Also, wenn du dich erinnerst, vergangenes Jahr, die Dallas Mavericks hatten ja ein großes Problem in den Finals. Die hatten eben keinen richtigen Verteidiger, aber keinen sehr, sehr guten Verteidiger, der aus 45 Grad, also von den Flügelpositionen Dreier werfen konnte. Die konnten Dreier nur aus den Ecken werfen. Und die Center konnten gar keine Dreier schießen. Und dann hast du ein Problem gegen Boston, die das genau eben können. Die können alle 5 an die Dreierlinie stellen und jeder von denen, da ist brandgefährlich. Und das kann New York jetzt durchaus kontern. Ne? Mit Karl Anthony Towns hast du jemanden, der immer da draußen mitspielen kann. Du hast eine Menge Leute, die nicht nur Dreier werfen können, sondern auch wahnsinnig gut verteidigen. OG Anunoby ist wahrscheinlich der besten von diesen vielseitigen Verteidigern, die wir haben in der Liga. Mikal Bridges ist nicht nur so ein Dreier- und Defense-Typ, sondern einer, der auch einen Ball auf den Boden dribbeln kann und dann wirklich was selber kreieren. Und mit Jalen Brunson hast du vielleicht den besten, wirklich kleinen Spieler der Liga. Also das ist schon wirklich große Qualität, aber man muss sich ein bisschen fragen, was ist denn dann, also in den Playoffs, wenn Mitch Robinson fehlt, dann hast du keinen richtigen langen Center dahinter, der vielleicht wirklich Qualität hat, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, dass wir New York lange sehen werden in den Playoffs und dann musst du es halt zeigen gegen Boston, die natürlich dann auch eine Menge schon Erfahrung haben mit diesen ganz, ganz wichtigen Situationen, die Knicks eben nicht haben, ne?
Aber das ist schon mal schön und du weißt, wie lange wir beide uns jetzt kennen, es ist das erste Mal, dass ich solche Sätze von dir höre.
Ja, ich meine, ganz New York wartet da ja seit wann? Seit 95, 70ern. 96 drauf?
Ja, seit okay. Titel in den 70ern, ja, Titel, ne? Aber ja. Das 99 Mal in den Finals und das als Achter, ich glaube in Detroit Spreeball sogar noch. Aber die großen Zeiten Anfang der 90er, das womit sie mich gekriegt haben damals. Ich bin dabei. Aber lass uns dann doch vielleicht fragentechnisch, weil wir sind schon sehr lang und ich möchte eigentlich, das soll auch gar nicht so lang sein für euch, aber heute wichtig wegen dem Power Ranking, doch mal nochmal so die letzten kleinen Blicke dahin werfen. Wen siehst du denn in den NBA Finals und warum sind die Knicks dabei?
Ja, sie wären vielleicht mit dabei, wenn sie gegen Boston gewinnen und das sehe ich am Stand heute erstmal nicht. Also ich würde schon sagen, dass die Celtics okay. Und die Thunder, deswegen sind sie auch hier in Platz 1 jeweils, das sind schon die Mannschaften, wo ich die allerwenigsten Fragen habe jetzt. Ne? Man muss ja immer sagen, so Power Ranking und solche Vorhersagen sind ja immer unter Laborbedingungen, ne, dass man sich vorstellt, okay, also wenn jetzt alle Teams in die Playoffs, oder die Teams, die man denkt, kommen in die Playoffs, wie geht's dann aus? Und dann würde ich schon sagen, dass das Boston wahrscheinlich auch für den Rest der Eastern Conference zu viel hat. Und Oklahoma City, auch wenn die noch nicht so ewig lang jetzt in den Playoffs dabei sind, sondern vergangenes Jahr habe ich zum ersten Mal erst dann, ne, da ein bisschen Luft geschnuppert haben, sehe ich halt schon so stabil und einfach mit so viel, also die haben wirklich alles, was sie brauchen. Also es kann sein, dass die vielleicht ein bisschen jung sind, auf einmal ein, zwei Spiele verlieren, die sie nicht verlieren sollten, vielleicht in den Playoffs. Aber irgendwie denke ich schon, dass die auch alles andere trumpfen. Und von daher stand jetzt, würde ich sagen, ja, Boston gegen Oklahoma City.
Und auch nach Ranking wahrscheinlich die Teams darunter, die es dann am ehesten gefährlich machen, ne? Oder?
Also ich denke für Boston, ich meine, klar, die Knicks sind wahnsinnig gefährlich, aber ich frage mich halt, ob dann nicht, weißt du, wenn du überlegst, wer ist der gefährlichste Spieler bei den Knicks? Das ist natürlich Jalen Brunson, weil der halt für alle anderen auch mitkreiert irgendwo. So einen richtigen Backup, meine Cameron Payne ist da, aber das sehe ich nicht so, dass der das wirklich übernehmen kann. Aber bei Philly muss ich sagen, mit Tyrese Maxey und mit Joel Embiid und dann auch Paul George, der eine relativ kleine Rolle spielt im Vergleich zu vielleicht früher. Also Embiid ist schon der Spieler, den, glaube ich, Boston nicht so richtig gut verteidigt bekommt, wenn der hundertprozentig ist. Und die Knicks wahrscheinlich auch nicht. Und dann hast du halt dann noch Maxey und George. Aber ich weiß nicht, ob Philly, ob die wirkt, es schaffen, sich so einzuspielen über das Jahr, dass das dann reicht gegen Boston. Aber ich glaube, also gesagt, ich würde wahrscheinlich den Sixers eher die Chance einräumen als die Knicks. Aber wie gesagt, das ist ja das jetzt vor der Saison. Wer weiß, ob nicht die Knicks noch irgendwo einen Point Guard aus dem Hut zaubern, der dann ein bisschen mehr helfen kann oder so. Aber ja, ich bin gespannt. Und am besten wahrscheinlich würde ich Minnesota oder Phoenix sogar gerade als größte Problem dann sehen für Oklahoma City. Allerdings, mein Luka Doncic, das haben wir vergangenes Jahr gesehen, das ist einfach eine Ein-Mann-Offensive, genau über Jokic, aber die Nuggets haben, glaube ich, zu wenig Hilfe. Aber der alles will ich Defense erstmal sehen. Aber das ist das Geile, immer dieses Jahr, wir haben halt wirklich da so viele Top-Teams da oben rum, dass es einfach wahnsinnig spannend wird. Und ich meine, ist nicht wie in der NFL, wo man ja jedes Jahr überhaupt gar nicht weiß, wer oben und unten steht dann vor der Saison, aber das ist schon geil, dass es so offen ist wieder.
Ich habe gerne, also ist ja auch dieses Format ähnlich, mache ich auch in der NFL und ich habe da gerne so eine Kategorie drin, die so das Ganze noch ein bisschen personalisiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage nach so dem Trikot, das du jede Woche quasi anbieten würdest, was man sich kaufen sollte, damit man was zum Flexen hat und ein bisschen auch zeigen kann, wie cool man ist. Das wissen wir jetzt ja noch nicht, aber wenn du einmal so kurz ein bisschen weiter in die Glaskugel guckst, was sind denn so die Spieler, auf die ich diese Saison achten sollte, damit ich vielleicht am Ende dann auch irgendein Trikot habe, mit dem die Leute sagen, oh krass, der hat Ahnung, Alter.
Ich meine, es ist immer die Frage, man kann natürlich irgendein Star-Trikot nehmen.
Einfach.
Aber hat man eine Ahnung, weiß man halt nicht, ne? Kann aber sein, dass man einfach nur irgendwas aufgeschnappt hat. Also ich glaube, der Spieler, bei dem es sich einfach am meisten lohnt, zuzugucken, aufgrund der Tatsache, dass wir einfach sowas noch nie gesehen haben in der Geschichte des Basketballsports, ist natürlich Victor Wembanyama. Also, ne, das ist einfach verrückt. Ich habe den vergangenes Jahr zweimal live gesehen, einmal in Brooklyn, genau, und dann aber auch in Köln dann beim Länderspiel in Deutschland. Das ist einfach immer jedes Mal so, dass man erstmal eine Viertelstunde braucht, um zu verstehen, was das eigentlich ist, also wie groß der ist, und was der eigentlich alles kann. Man lacht dann einfach auch stellenweise nur so, weil man denkt, okay, das ist wie früher bei NBA 2K, als noch nicht hier diese Limits gab, wie man einen MyPlayer einstellen konnte. Da konnte er halt einen 2,30 Meter Point Guard einstellen, der Dreier werfen konnte. Also das ist natürlich jemand, wo man auf jeden Fall zugucken muss. Ansonsten, um wirklich ein bisschen, sag ich mal, so Knowledge zu zeigen und vielleicht um auch irgendwie so einen deeperen Deep Cut, aber schon noch irgendwie auf einem Level, wo man, da würde ich vielleicht sogar drei Namen nennen wollen. Also zum einen würde ich schon deinen Jalen Brunson mit reinnehmen, weil
nehme ich.
Das ist auf jeden Fall jemand, den man geil representen kann. Bei Shai Gilgeous-Alexander weiß ich immer nicht, aber in der Bubble denkt man, ja klar, ist ein MVP-Kandidat, also den muss ja jeder kennen, aber ich weiß immer nicht, ob dann doch den irgendwie jeder auch hier kennt, weil Oklahoma City auch so eine Mannschaft ist, die relativ wenig, glaube ich, einfach Fans hat. Von daher den würde ich nennen wollen. Und vielleicht gehe ich nochmal mit, vielleicht noch Tyrese Maxey, den ich schon erwartet, schon genannt habe, die drei. Und dann vielleicht einmal einen richtigen Deep Cut von so einem Spieler, wo ich denke, wenn du den halt nennst, dann kriegst du halt Mad Props und man weiß halt, dass du Ahnung vom Basketball hast. Das sage ich einfach mal Alperen Şengün. Nicht nur, weil er türkischer Abstammung ist und da wahrscheinlich mehr Leute einem zujubeln, als man vielleicht denkt in Deutschland, aber das ist einfach ein richtig geiler, intelligenter Center, ne, so vom Schlag eines Nikola Jokic und wie gesagt, in Houston eine Mannschaft, die vielleicht dieses Jahr einfach überraschen kann und das ist aber ein geiler Typ. Also wenn der irgendwie im League Pass zu sehen ist und ich stolper darüber, dann gucke ich mir den immer auch an.
Dann bleibt am Ende natürlich, wir sind hier nochmal zwei Deutsche, die über die NBA reden und der eine hat Ahnung davon, deswegen die letzte Frage für Episode 1 an dich. Die deutschen Spieler, wie schneiden die ab?
Oh, ich glaube, sehr unterschiedlich. Bei Dennis habe ich schon gesagt, er wird wahrscheinlich, also hoffentlich kommt er in die Playoffs, aber wahrscheinlich nicht mit den Nets. Aber ich glaube, der wird eine gute Saison spielen, so mit 15 Punkten, 6, 7 Assists, wie er das so normalerweise auch macht. Er ist ja auch schon über 30, also wir wissen, dass das ein geiler Spieler ist. Er muss dann in die richtige Situation kommen. Und das ist bei den Nets vielleicht nicht unbedingt der Fall. Die Wagner-Brüder, bei Franz hoffen wir einfach, dass er seinen Dreier trifft vergangenes Jahr, weil das war so ein krasser Ausreißer nach unten, dass er irgendwann einfach auch gar kein Vertrauen mehr hatte in den eigenen Wurf. Und das ist natürlich bitter in der Liga, wo gerade die Stars natürlich viele Dreier werfen müssen. Und das Ding ist bei ihm, wenn er seinen Dreier trifft, dann wird er auch in den USA anders gesehen. Also ich glaube, ihm tut so ein bisschen weh, dass er mit Paolo Banchero zusammenspielt. Und das ist auch beileibe kein perfekter Basketball. Aber irgendwie haben die Amerikaner die halten den viel höher als Franz, auch weil Franz vielleicht im 7. Spiel gegen Cleveland einfach nichts auf die Reihe bekommen hat. Aber alles in allem denke ich eigentlich auch, dass Franz der bessere Basketballer ist. Und ich tue mich immer schwer, das so auszudrücken, weil ich mir denke, ja, sagen wir alle, ja gut, weil er der Deutsche ist und so. Aber wenn Franz Wagner seinen Dreier trifft, dann sprechen wir hier einfach über jemanden, der eigentlich jedes Jahr ans All-Star-Game gehört. Von daher hoffen wir einfach. Und Moritz, sein Bruder, Aggressionsleader, würde Ottmar Hitzfeld sagen. Geiler Typ, ne, immer mit 100% Emotionen dabei, reboundet. Auch da wäre cool, wenn ein Dreier ein bisschen mehr treffen würde, aber der wird da seine Rolle haben. Tristan da Silva, mal gucken, die haben sehr, sehr viele Flügel. Also ich glaube, wenn es da keine schwere Verletzung bei irgendwem gibt, dann wird er wahrscheinlich eher weniger die Chance bekommen. Das ist ein bisschen schade, aber auch der, glaube ich, wird seinen Weg machen. Ist ja auch schon ein älterer Rookie. Also sehr Hartenstein, das ist natürlich jetzt bitter, dass der Saisonbeginn natürlich gerade jetzt fehlt. Ne? Aber wenn der dann wiederkommt, ich glaube, den können wir mit 10 Punkten, 10 Rebounds ungefähr, können wir ihn eintragen, wahrscheinlich einen Block. Der wird super zurechtkommen da. Die spielen ja auch diese, wie gesagt, mit 5 Mann draußen. Der wird viel Platz haben, auch zum Korb abzurollen. Vielleicht nimmt er dies ja auch mal 1, 2, 3, das wäre irgendwie ganz cool, wenn die Entwicklung da weitergeht. Aber der wird vielleicht sogar in den Finals spielen. Also das ist ja natürlich noch ein bisschen hin, aber das wäre natürlich schön, wenn das funktionieren könnte. Maxi Kleber hat vergangenes Jahr in den Finals gespielt, hatte aber die Schulter kaputt und hat sich dann echt über den Platz geschleppt. Wie gesagt, war wirklich schwer in der Schulter verletzt und hat es dann irgendwie durchgezogen. Hoffen wir einfach, dass das dieses Jahr funktioniert, weil er ist ein ganz, ganz wichtiger Dreier- und Defense-Spieler, auch weil er ein kleiner Center sein kann, aber auch ein Flügel. Das ist einer für die schweren Flügel, um dich zu verteidigen. Aber das wäre auch wichtig für die Mavs, dass einfach spielt. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann kann man von ihm sicher so 6, 7, 8 Punkte erwarten. Hoffentlich Dreier so um 37%, das wäre gut. Ariel Huporti, vergesse ich oft, der ist aber dein Nix, weil du überhaupt weißt, dass das ein Deutscher ist. Bin ich mal gespannt, ja. Der hatte eigentlich in der Preseason 1, 2 ganz gute Szenen. Der Coach dort ist aber jemand, der nicht unbedingt Rookies gerne Basketball spielen lässt fürs eigene Team. Von daher bin ich mal gespannt, wie viel Einsatzzeit er bekommt. Aber dann können wir mal in die G-League gucken vielleicht, da wird er bestimmt dann spielen. Daniel Theiss ist ja erstmal der Starter bei den Pelicans. Da bin ich mal gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwann nachbessern. Aber erstmal hat er da eine sehr prominente Rolle. Und das ist natürlich echt gut. Von daher bin ich mal gespannt, inwiefern er dann da Vollgas geben kann. Aber der kann wirklich auch da echt eine wichtige Rolle spielen für eine Playoff-Mannschaft. Also gut möglich, dass wir ein paar von den Jungs echt in den Playoffs sehen und das wäre natürlich einfach auch echt geil. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch eine ganze Menge Basketball zu spielen.
Und eine ganze Menge Spiele, die wir hier Woche für Woche gemeinsam ein bisschen durchgehen werden. Ich habe gemerkt zwischendurch, und das wird spannende Herausforderung an diesem Format, dass du dann schon manchmal sehr ins Detail gehst und sehr tief bist und mit Selbstverständlichkeiten um dich rumwirfst. In diesem Format Triple Double will ich versuchen, euch da draußen die Möglichkeit zu geben, dass ihr an dieser grandiosen Expertise von Dre Vogt ein kleines bisschen teilhaben könnt. Wir hier bei Triple Double euch ein bisschen helfen, in 6 Fragen kurz zu klären. Keine Sorge, ab jetzt auch ein bisschen kürzer als jetzt. Was gerade so los ist, damit ihr so ein bisschen Talk of the Town habt und ein Gefühl dafür habt, wie ihr dieser Liga folgen könnt. Wenn ihr dann drin seid und wenn es dann ins Eingemachte, ins Detail geht, dann nehmt ihr die Formate von Dre. Und das sage ich dir auch immer off, wenn wir uns so treffen, aber auch so. Es ist krass, dir dabei zuzuhören, jede Woche stundenlang, wie tief du in diese Liga eindringen kannst. Es ist manchmal einfach nicht zu bewältigen, wenn man manchmal auch nur verstehen möchte, wie ungefähr die Lage der Liga ist. Deswegen danke, dass du die kleine Reise diese Saison hier mitmachst.
Kein Thema. Nächstes Mal wird's besser. Versprochen.
Es war jetzt auch schon gut. Das war Triple Double, Episode 1. Ab jetzt jede Woche. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.